M B W Maurice Bunte Welt. Dein Podcast mit coolen Talkgästen mit Maurice G.
Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich habe heute natürlich wieder einen Gast für euch. Er hat 3 Kinder, ist leidenschaftlicher Radfahrer, Fußballer, USA-Schulbesucher. Er ist Berliner und Steuerberater aus Leidenschaft. Ich grüße dich, Steffen.
Grüß dich, Moritz.
Alles gut?
Ja, wunderbar.
Das freut mich.
Ja, hatte gerade einen interessanten Tag hinter mir. Also.
Du hattest heute Schmerzen, du hattest ein Tattoo bekommen, dein erstes?
Mein allererstes, ja.
Und wie war's?
Unterhaltsam. Also letztendlich das Tattoo an sich, ja.
Hast du weggesteckt wie ein Mann?
Hoffe ich doch.
Ja, du hast auf der Schulter einen Hirsch bekommen. Das hat was mit deinem Nachnamen zu tun. Fand ja. Ich eine mega gute Idee. Und ja, hast du auch, ich denke mal, für das erste Tattoo ganz gut weggesteckt. Sind wir alle sehr proud.
Ja, danke.
Hast du dir sozusagen verdient.
Super.
Und jetzt kommen noch mehr.
Ich hoffe. Also letztendlich, ich muss erst mal gucken, wie meine Frau darauf reagiert, weil letztendlich, das war so eine, ich habe mich 3 Jahre mit der Entscheidung sozusagen rumgeschlagen und am Ende, ja, habe ich halt gesehen, du bist ein sympathischer Typ, habe mich dazu entschlossen, bin mal vorbeigekommen, war noch nicht 100%ig überzeugt davon, ob ich überhaupt ein Tattoo will oder nicht, aber letztendlich von deiner Art hast du mich eigentlich überzeugt, dass ich das doch mal ausprobieren wollen würde. Weil okay. Letztendlich, das ist so eine Sache, die auf einer Liste steht von vielen Dingen, die ich mal in meinem Leben machen möchte.
Ja. Und jetzt ist es und jetzt passiert. Jetzt ist es geschafft und vor allen Dingen ist ja auch das Ding, dass ja viele Leute immer denken, in bestimmten Berufszweigen sind Tattoos jetzt nicht so das Ding, wo man davon ausgeht, dass die Leute halt tätowiert sind. Aber alle, die ich bis jetzt im Podcast habe und auch noch haben werde, werden zum Großteil tätowiert sein. Also man glaubt gar nicht, wie viele Menschen das sind und durch welche Bevölkerungs- und Arbeitsschichten sich das zieht. Aber das Tattoo ist jetzt nicht das Wichtigste. Das ist wieder nur ein Schnittpunkt zum coolen Geschichten erzählen, weil das ja die Aufgabe ist, die ich mir rausgesucht habe mit meinem Podcast, die Leute bespaßen. Du hast 3 Kinder. Du bist jetzt aber noch nicht so alt. Also hast quasi die entweder sehr, sehr schnell hintereinander bekommen oder das gut geplant.
Ja, also letztendlich eine gewisse Planung steckt dahinter, aber es kommt einfach drauf an, wann du die richtige Frau kennenlernst. Bei mir, ich hatte das Glück, damals, als ich Zivildienst gemacht habe, habe ich halt meine Frau kennengelernt. Und wir haben gemeinsam dann irgendwann entschieden, nachdem ich so ein bisschen studiert habe und so, zu sagen, jo, wir können uns das vorstellen.
Ja.
Und dann ist es relativ schnell passiert. Mit 25 war ich das erste Mal Vater. Das hat eigentlich so gut geklappt, dass ich zweimal das
nachgelegt hast. Ja, sehr geil. Du sagst auch so ein bisschen studiert. Das ist so, ja, ich habe da mal ein bisschen studiert. Ich weiß aber, dass das alles nicht nur einfach mal so ein bisschen war. Du hattest diesen Plan, aber ähnlich wie das halt auch bei mir ist, war deine Schulzeit ein bisschen holprig.
Das kann man sagen. Also es fängt halt so klassisch an. Ne? Man wird irgendwie in der 6. Beziehungsweise mit 6 Jahren eingeschult und dann legt man da los und hat hier das wunderschöne deutsche Schulsystem vor sich. Und dann wird einem relativ schnell klar und man kriegt Diagnosen von den Lehrern, dass man in Anführungszeichen, also bei mir war es so, mir wurde Legasthenie diagnostiziert, also eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Und dann musste man dagegen vorgehen. Oder beziehungsweise die Lehrer haben einen relativ schnell in eine Schublade gesteckt, wo man sagt, na, also mit deinem Berufswunsch und so weiter, das sehen wir noch nicht so ganz.
Und du wusstest schon damals, dass du Steuerberater werden wirst?
Nee, eigentlich nicht. Aber das kommt dadurch, dass halt mein Opa schon Steuerberater, Wirtschaftsprüfer war. Mein Vater ist Steuerberater. Und letztendlich, da ist so ein gewisser, so der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Also
geil.
Mir wurde gewisse Sachen vorgelebt. Und ich fand das Lebensmodell, was meine Eltern mir vorgelebt haben, eigentlich ganz cool. Also letztendlich, ich habe auch noch 2 Geschwister, also meine 2 Schwestern. Mhm. Ja, und dementsprechend dachte ich, ja, warum nicht?
Aber die sind nicht Steuerberater?
Nee.
Also nur eine männliche Dynastie hier. Opa, ja. Vater, du.
Ja, naja, das ist eine relativ harte Schule, die man durchlebt, weil ja. Das ist jetzt, ich würde sagen, nicht der einfachste Job und vielleicht auch ein bisschen trocken, aber die meisten Leute wissen halt in Anführungszeichen gar nicht, was so ein Steuerberater eigentlich macht. Also klar, er muss mit Zahlen irgendwie arbeiten und irgendwie mit irgendwelchen Beamten und Finanzämtern kommunizieren, aber dass da ganz viel eigentlich ist, mit Leuten reden, die Unternehmen zu verstehen und betriebswirtschaftliche Sachverhalte zu analysieren, das macht eigentlich den Job aus. Ne?
Ja.
Und dann hat man lustige Geschichten da. Also das, ja, fängt bei unterschiedlichen Mandanten an, die unterschiedliche Geschäftszweige verfolgen und dann, wie die sich entwickeln. Also wir, das ist ja nicht ein Geschäft, wo man sagt, die kommen heute ins Geschäft, man macht da mal eine Steuererklärung und dann sieht man die nie wieder. Also man hat ständig Kontakt mit den Leuten.
Naja, du bist dann quasi irgendwann so was wie Familie. Also muss man ja so sagen, ne? Vielleicht so
ja,
der
Lebensberater,
genau, Charter. So manchmal auch der Cousin, den man nicht so mag, weil er die Themen anspricht, mit denen du wenig anfangen kannst. Also zum Beispiel bei mir ist es ja auch so, Steuerberater braucht halt jeder. Und das ist aber auch so ein Ding, damit möchte man halt wenig zu tun haben. Ne? Da ist man froh, wenn es dich gibt und man gibt einfach seinen Berg an Zeugs einfach rüber, ja, und sagt so, das ist halt, was ich meine, du hast so den Cousin, bei dem meldest du dich zu seinem Geburtstag,
ja.
Ne? Und wenn irgendwas anliegt oder man sieht sich auch Familienfeiern und dann sagt er, ich melde mich, ja, aber ansonsten ist es nicht der, mit dem man unbedingt die Currywurst isst, normalerweise. Aber du bist aus irgendeinem Grund ein sehr, sehr witziger, umgänglicher Typ. Also ich habe ja auch schon mal so zwei Steuerberater in meinem Leben kennengelernt oder drei. Und es zeichnet sich zwar ab, dass du ein sehr zahlenorientierter Mensch bist, aber du hast Ansätze und Ideen, die nicht typisch sind.
Ja, naja, du stellst dir als Steuerberater so den klassischen, graumelierten, älteren Herrn vor, der... Genau, graumelierten älteren Herrn vor, der in Anzug und Krawatte vor dir steht und du in Anführungszeichen so ein bisschen vor dem letzten Gericht stehst und dann irgendwie Geständnis ablegst über deine Zahlen oder wie auch immer. Und letztendlich, ich begegne eigentlich den Leuten immer auf Augenhöhe und höre mir erstmal an, wo überhaupt da der Hase im Pfeffer liegt oder was für Wünsche und Vorstellungen die haben, weil... die kommen mit ganz unterschiedlichen Zielvorstellungen. Also manchmal geht es um eine Gestaltungsberatung, also heißt, dass man da sich überlegt, wie man zukünftige Geschäfte aufbauen kann. Das kann aber auch der Klassiker sein, wir brauchen Jahresabschluss und ja irgendwie eine Veröffentlichung im Bundesanzeiger. Aber das kann auch ganz krass sein, dass es Abwehrberatung ist. Also heißt, dass da schon Dinge im Vorfeld gelaufen sind, die vielleicht steuerlich nicht optimal sind, und das Finanzamt einem im Nacken steht. Und
Uli Hoeneß.
Zum Beispiel, ja, den Steuerberater von Uli Hoeneß, den würde ich jetzt persönlich nicht so beneiden, weil der musste irgendwie eine Selbstanzeige über 10 Jahre Steuererklärung innerhalb von 2 Tagen zusammenstricken, weil ne, also ja, das Finanzamt hatte ja schon Wind davon, dass da gewisse Schweizer Konten existieren. Und du machst halt eine Selbstanzeige, um straffrei aus gewissen Sachen rauszukommen.
Ja.
Und wenn die nicht ordentlich ist, dann hast du ein Problem.
Okay. Aber nur, dass die Leute halt mal wissen, so, das ist dann so die Richtung Abwehr. Wenn es dann
genau
läuft und du 10 Jahre gut gelebt hast und plötzlich sagen die, nee, du nicht, mein Freund.
Ja, die letztendlich, die tappen auch in gewisse Fettnäpfchen rein, die einem vielleicht bewusst sind. Aber die steuerlichen Konsequenzen kennt man manchmal auch gar nicht.
Kennt man manchmal nicht, ja. Okay, und also in der Schule haben sie jetzt gesagt, so Lesen und Schreiben ist jetzt nicht dein Steckenpferd.
Ja.
Namen Tanzen war jetzt an der Schule nicht aktuell.
Nee, aber letztendlich, ne, du hast ja gewisse Vorstellungen, wie so ein Steuerberater, in Anführungszeichen Einzelstudent oder Einzelschüler, der dann weitergeht und dann die Schule relativ leicht durchlebt. Bei mir war das alles nicht so. Also ich bin 2-mal sitzen geblieben, in Anführungszeichen. Dazu stehe ich auch. Das lag aber daran, dass ich eher Differenzen hatte, in dem System so zurechtzukommen, wie man soll. Oder letztendlich, ja, man sich da nicht wohlgefühlt hat. Oder beziehungsweise das einfach nicht so funktionieren sollte, wie es eigentlich funktionieren sollte. Ja.
Ja, also das Gleiche wie vielen anderen. Hier auch ging der Lehrer hat die Vorstellung, wie ein Schüler aufzutreten hat und du hast gesagt, nö, ich bin halt so, wie ich bin und das passt dann halt nicht schablonenmäßig genau. Also so rein.
Ich hatte immer gewisse Überzeugungen und die habe ich auch vertreten. Die haben halt nicht ins Schülerprofil gepasst und letztendlich... Ich bin dann nach Amerika gegangen, habe da meine 11. Schulklasse gemacht, also dementsprechend, um die Sprache zu lernen, Englisch. Ich hatte vorher, oder beziehungsweise mein Vater hat mich geschickt, muss man auch ehrlicherweise so sagen, ich hatte vorher immer eine 5 in Englisch. Und ich habe es trotzdem geschafft. Also letztendlich, mit meinem Schulenglisch bin ich in Amerika nicht weitergekommen. Ich bin damit weitergekommen, weil ich mit den Leuten kommuniziert habe und wenn es mit Händen und Füßen war. Aber danach bin ich wiedergekommen und ich konnte Englisch. Und letztendlich, das konnte mir auch keiner sagen, es ist nicht so. Und dann bin ich wieder auf die gleiche Schule gekommen und habe die gleichen Lehrer gehabt und die haben mir wieder eine 5 gegeben. Und da habe ich dann irgendwann an diesem System gezweifelt und habe dann gesagt, für mich persönlich die Entscheidung getroffen, auf der Schule schaffe ich es einfach nicht, weil ich in so ein Raster gepackt werde, dass ich die Schule gewechselt habe. Und dann hat es funktioniert, komischerweise. Hm. Und man muss halt einfach auch mal außerhalb sozusagen den Tellerrand gucken, wie man weiterkommt. Und wenn man Widerstände hat in gewisser Seite, kann man die auch teilweise umgehen und sagen, dann versuche ich es woanders. Weil es gibt, wie gesagt, nicht nur eine Schule, es gibt mehrere Schulen in Deutschland und man muss dann auch den Weg fragen und sagen, okay, ich gehe aus meinem gewohnten Umfeld raus und mache was anderes.
Ja, du hast aber auch den Vorteil, darf man nicht vergessen, du hattest ziemlich schlaue und schlaue Eltern zum einen und auch Eltern, die vielleicht auch darauf Wert legen, dass ein bestimmter Ruf erhalten sein muss und mit dir vielleicht auch anders kommunizieren als bei vielen anderen Elternhäusern in der Zeit. Also ich erinnere mich dann so ein bisschen an meine. Und ich glaube, das ist zum einen gut, also schon Glück vielleicht auch zu der Zeit gewesen. Das hatte halt nicht jeder so, auch dieses Wissen und auch diesen Mut. Nun, du sagst ja selber, Steuerberater sind halt auch Leute, die sich mit dem System anlegen müssen. Dieses Gespräch hatten wir ja auch schon. Und da trauen sich ja manche nicht. Und ich denke mal, das ist das Gute. Das hatte ich, glaube ich, 3 Podcasts vorher. Da haben wir uns auch darüber unterhalten, dass die Gesellschaft sich zum Glück halt auch verändert hat. Also die Gesellschaft von den Jugendlichen. Wir hatten heute auch darüber geredet, dass Jugendliche, die aussehen wie tellerbunte Knete, heute sehr mutig sind und dir gegenübertreten mit einer großen Klappe. Weil früher musstest du groß sein, breit sein, tätowiert sein. Die Leute hatten Angst. Ja. Heute sehen die aus wie eine Schippe Raupen. Ja, fettige Haare, lodrige Klamotten, stellen sich vor dir hin und denken, nur weil sie im Computerspiel gewonnen haben, können sie jetzt auch gegen dich gewinnen und kommen dir blöd. Und es ist nicht mehr wichtig, wie du aussiehst. Es ist tatsächlich heute eher wichtig, wie du das vorhin formuliert hast, was du kannst.
Ja.
Und dahingehend hat sich halt die Gesellschaft auch positiv verändert. Also ich bin auch zum Beispiel, bei mir gab es halt die Macht des Stärkeren so. Ne? Und dann gab es 2 Möglichkeiten. Entweder warst du der bei den Lehrern punktet, weil du ein Schleimer bist. Dann hast du aber auf dem Schulhof auf die Fresse gekriegt.
Ja.
Oder auf dem Schulhof sind sie dir aus dem Weg gegangen, dann hattest du aber mit den Lehrern Stress. So, das heißt, dein Weg war vorbestimmt. Ja. Ja,
also, also du kommst aus diesen Klischees auch relativ schwierig raus, außer du wechselst halt dein Umfeld. Also ja, es kommt auch drauf an, welche Freunde du hast. Bist du in Anführungszeichen, also noch krasser fand ich das in Amerika. Da hattest du die Sportler, da hattest du die Intelligenten und da hattest du die FES hießen die, Foreign Exchange Students. Darunter habe ich mich gezählt. Ich hatte dann eine arabische Gastfamilie mit 6 Brüdern. Ich hatte mit niemandem Probleme, aber die kannten halt auch genug Leute, die entsprechend stadtbekannt waren. Aber gut, das sind halt Umfelder, da wächst man halt auf, da kommt man durch. Man kommt auch irgendwie über dieses Schulsystem und Abitur habe ich dann irgendwie auch geschafft. Und dann fing es an, da hatte ich als erstes mal die Entscheidung, was mache ich? Und da habe ich dann für mich die Entscheidung getroffen, ich studiere BWL. Und BWL ist ein sehr weit gefächertes Studium. Da kannst du Marketing studieren, da kannst du Personal studieren, da hast du die komplette Bandbreite, was du später machen kannst. Und ich habe mich dann komischerweise irgendwie dazu entschlossen, ja, Steuerrecht mal von der Pike auf zu lernen. Lernt man nicht im Elternhaus, das ist einfach so, sondern da muss man irgendwelche Bücher wälzen und Gesetze lesen lernen und letztendlich gute Professoren haben. Und ich hatte mit die interessantesten Professoren, die halt da unterrichten konnten. Ja, und dann ging meine Reise los in der bunten Welt der Steuerberatung. Also heißt, ich habe bei großen Unternehmen gearbeitet, also ich habe nicht bei meinem Vater gearbeitet. Das ist dann erst viel, viel später zustande gekommen und ich muss sagen, das war eine richtig gute Entscheidung.
Ja, du liebst deinen Job.
Ja, auf jeden Fall. Also ich mache auch alles, also letztendlich nicht alles. Also gewisse Sachen sind vom Niveau her, dass man sagt, gewisse Sachen kann man nicht alleine machen. Also beispielsweise Rechtsdienstleistungen darf Steuerberater nicht beraten oder Sozialversicherungsrecht mache ich beispielsweise auch sehr wenig. Ich kenne da die rudimentären Kenntnisse, aber wir haben halt Experten, mit denen wir zusammenarbeiten. Aber letztendlich, ich mache wirklich teilweise Finanzbuchhaltungen und dann Deklarationen und was weiß ich, also Gestaltung. Und man lernt immer dazu und es ist so wechselseitig und die Gesetze ändern sich. Jetzt aktuell haben wir eine krasse wirtschaftliche Krise und wir fangen da an mit Kurzarbeiteranträgen, dann Subventionen, die die ganzen Solo-Selbstständigen und Unternehmer beantragen können, dann teilweise KfW-Soforthilfekredite beantragen. Also da gibt es sehr viel, um Unternehmen zu helfen, aber man muss sich da auskennen. Also ich kenne keinen Unternehmer, in Anführungszeichen, der sagt, ach, das mache ich mal eben so, ohne mal mit irgendjemand anderes darüber gesprochen zu haben. Mhm. Ja? Und da sind wir halt, hören wir uns das an. Und dann hören wir uns auch echt die Probleme an. Und das ist teilweise richtig dramatisch.
Naja, das kann ich mir vorstellen. Jetzt ist es so, dass du halt, ich sag mal, abgesehen von deinem Job, den du ja liebst, der irgendwie dein Leben total bestimmt, 3 Kinder hast.
Ja.
So, um die kümmerst du dich auch noch, mit deiner Frau natürlich ordentlich. Du ja. spielst nebenbei Fußball, du fährst mit Fahrrad zur Arbeit.
Ja.
Also ich bin jetzt Tätowierer und mein Tag ist pickepacke voll. Ich spiele ab und zu noch Basketball, aber wie kriegst du das alles unter einen Hut? Also
letztendlich bei mir ist es so, ich bin sehr routinegeprägt. Also das heißt, ich stehe morgens sehr früh auf, gehe dementsprechend auch früh ins Bett, also so ist es nicht. Aber ich stehe halt um 5.30 Uhr auf, mache dann ganz entspannt meinen Sport, dann irgendwann gegen 6.30
Uhr... 5.30 Uhr aufstehen und entspannt Sport machen, finde ich schon mal gut. Also 2 Sachen, die irgendwie für mich gar nicht zusammenpassen.
Ja, ich bin halt eher der Morgenmensch. Ich brauche halt morgens eine gewisse Anlaufzeit, bevor man mich überhaupt ansprechen kann. Mhm. Also heißt, ich muss erstmal mein System langsam hochfahren und einen gewissen Puls haben, bevor ich da aktiv agieren kann. Also heißt, meine Kinder stehen dann so gegen 6.30 Uhr auf, machen sich so langsam fertig und da kann schon sehr viel Trubel entstehen. Also da also ziehe ich auch den Hut vor meiner Frau, dass sie das so abfedern kann.
Ja.
Weil ich mache mich dann auf den Weg, schwinge mich auf mein Fahrrad, power mich nochmal eine halbe Stunde aus, sitze dann im Büro, fange an Kaffee zu kochen und dann geht's los.
Okay, also Puls habe ich morgens immer, wenn ich zum Beispiel die Briefe vom Bund, vom Polizeipräsidenten lese,
ja.
Da habe ich sofort Puls. Also brauche ich zum Beispiel ja keinen Sport. Aber ich bin auch ein Mensch, der immer früh Sport gemacht hat. Nun ist mein Arbeitsablauf derzeit ja noch ein bisschen anders. Wir fangen erst um 11 an. Dementsprechend ja. verschiebt sich das. Und im Vergleich dazu, ich stehe dann auch um 7 auf. Also ja. ist das ähnlich wie bei dir.
Aber du bist höchstwahrscheinlich abends länger aktiv.
Ja, bis um 1 auf jeden Fall
früh. Ja, bei mir gehen um 22 Uhr die Lichter aus.
Ja.
Ja, ja. Um 22 Uhr gehen bei mir die Lichter aus, da ist dann mein Tag fertig, da war ich lange genug wach und dann habe ich so meine 6-7 Stunden Schlaf und dann geht das wieder los. Das ist aber nur unter der Woche so. Am Wochenende mag ich es auch auszuschlafen und da mache ich auch ein entspanntes
Bis wann Frühstück. Ist das dann? Bis 7? Das Ausschlafen.
Ja, das ist ein richtig guter Stichpunkt, weil um 7 stehen meine Kinder auf,
ja.
spätestens und dann um 7:01 stehen sie vor dem Elternbett und sagen, dürfen wir was gucken? Und das sagen sie so lange, diese Wiederholungsspur, bis in Anführungszeichen sie dann ihre Sendungen gucken dürfen, damit wir noch mal eine halbe Stunde haben, um da ein bisschen uns auf den Tag vorzubereiten.
Ja.
Aber sonst, ja, dann...
Du könntest mit so einem Fußball die abwerfen, wenn die vorm Bett stehen. So, weißt du, wenn du Fußball spielst, so ein Einwurf, so,
Patz, ja.
und
ja.
dann schlafen die noch mal.
Das haben die, also letztendlich dadurch, dass sie sich an unserem Rhythmus orientieren, die schlafen nicht länger. Aber ja. bei uns gehen die Kinder auch früh ins Bett. Also das heißt, ab 20 Uhr Ne? Wir gehen
plus minus.
20 Uhr plus minus sind bei uns sozusagen die Kinder in ihrem Zimmer, machen ihren Spaß noch und hören ihre Hörbücher über Spotify oder sonst sowas. Ja, und machen dann früher oder später, gehen bei denen dann auch die Lichter aus.
Ja.
Aber wir haben dann sozusagen nochmal als Eltern nochmal 2 Stunden so Zeit, den Tag Revue passieren lassen und Netflix zu gucken.
Oder ja, auch mal sich zu unterhalten und wieder Familie zu sein. Ne? Also
ja, ich habe das große Glück, dass meine Frau mit mir zusammenarbeitet und dementsprechend sehe ich sie auch auf dem Arbeitsplatz und kann mit ihr da auch schon ein paar Dinge klären. Aber letztendlich ist es nochmal anders, Arbeit und Privat ist. Das trennen wir auch ein bisschen, sodass ja, zu Hause dann sozusagen die privaten Sachen besprochen werden.
Ja, also wie gesagt, du spielst Fußball noch. Im Verein?
Ja.
Deine Position ist?
Ja, meine Position ist Innenverteidiger spiele ich. Dann habe ich Sechser gespielt, also so ein bisschen laufintensiver. Dann habe ich das große Glück gehabt, mein Trainer hat mich dann mal auf den Zehner gesetzt und dann habe ich mir gleich einen Muskelfaserriss eingezogen. Da habe ich gesagt, gut, die Position ist vielleicht nicht die optimale Wahl für mich, weil, ja, da muss man doch teilweise gegen 18-Jährige antreten und da bin ich doch schon ein bisschen älteres Semester, sodass ich gesagt habe, Innenverteidiger liegt mir doch ein bisschen besser. Da sitze ich dann oder beziehungsweise stehe mit meinen Abwehrkollegen dort und mache eine massive Mauer, sagen wir es mal so.
Ja, massive Mauer, ja. Also wenn ich das spielen würde, wäre das massive Mauer.
Ja, definitiv.
Fußball ist ja gar nicht meins. Also ich habe das mal als Kind kurz probiert. Und also was heißt, war nicht meins? Pass auf, jetzt kommt die Story meines Lebens. Ich wollte unbedingt Fußball spielen, weil ich gerne auch akzeptiert werden wollte in der Schule und immer so ein Außenseiter war. Und habe mich dann in dem Verein angemeldet, der wirklich auch ganz gut war bei uns. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Eintracht Mahlsdorf. Eigentlich ist das ein Begriff.
Ja, ja.
Die sind damals nicht so schlecht gewesen und wie es heute aussieht, kann ich einfach nicht sagen, aber vor Jahren, ja, ich bin ja jetzt auch schon fast 40, war das halt wirklich was ganz Gutes und hatte sehr viel bei Spielen auf der Bank gesessen.
Oh ja, ja, daran kann ich mich auch noch erinnern.
Hab im Training halt so trainiert, wie so alle trainieren, aber nicht gut.
Ja.
Und durfte dann auf der Bank sitzen und dann kam einmal die Möglichkeit, bei einem Heimspiel wurde ich eingewechselt als Stürmer.
Ja.
Und das Ding ist, ich konnte ziemlich gut schnell laufen, nicht mit dem Ball am Fuß.
Ja.
Aber ist ja erstmal egal. Also haben sie mich halt eingesetzt, dann war Anstoß. Ich renne vor, ein Teamkollege schießt mich an,
ja,
und ich bin nur gerannt. Und zufällig kam der Ball gegen meinen rechten Fuß und ist volle Kanne ins Tor. Ich habe ein Tor geschossen, wir haben 1-0 gewonnen.
Ja.
Ich habe mich nach dem Tor auswechseln lassen, weil ich gesagt habe, am Höhepunkt meiner Karriere sollte ich aufhören.
Und
habe aber auch wirklich dann mit Fußball auch aufgehört, weil ich dachte, das wird nicht mehr besser.
Okay.
War eine super Bilanz. Eine Einwechslung, ein Tor, das Wichtigste, wir haben gewonnen durch das Tor. Also ja. Aufhören, sofort aufhören.
Ja, definitiv. Also letztendlich, ja, ich kann mich auch an diese Zeit erinnern, wo ich angefangen habe mit Fußballspielen. Letztendlich im Jugendbereich, ich habe auch mal Jugendtrainer gemacht bei meinem Sohn in dem Verein, da ist es halt so, die talentierten Spieler, die können ein ganzes Match entscheiden. Also heißt, da brauchst du in der Jugendmannschaft von 6- bis 8-Jährigen, brauchst du 1-2 Spieler, die ein bisschen besser sind, schon können die ein komplettes Spiel bestimmen. Und wenn du da einer bist, der ein bisschen introvertierter ist oder noch ein bisschen... Bei uns war es total krass, also mein Sohn hat irgendwie mit 5 angefangen. Wenn die da noch in Anführungszeichen da Blümchen pflücken auf dem Platz, ja, mit denen kannst du halt keinen Pokal gewinnen.
Ja.
Nichtsdestotrotz sollte man die mitnehmen und ich habe das gehasst, irgendwie nur immer die Besten aufzustellen. Also ich hatte ein Rotationsprinzip und dann sind alle auf unsere Kosten gekommen. Natürlich waren wir dann nicht unter den Top 10 der Berliner Fußballvereine. Aber gut.
Ich finde halt so. Auch immer, das muss man, ich habe ja nun auch sportlich schon viel gemacht. Also ich habe angefangen mit Judo, weil meine Mutter und mein Stiefvater Judoka waren, hieß es halt, ich mache auch Judo. Und auch da muss ich dir sagen, meine Karriere ging einen Monat.
Ja.
Und pass auf, jetzt, also ich habe die erste Woche trainiert. Ich bin sehr gut gewesen im Judo. Und das ist jetzt jetzt nicht irgendwie so ein witziger Spruch, ich war tatsächlich sehr gut. Habe nach, glaube, ein oder zwei Wochen meinen ersten Wettkampf gehabt, habe einen dritten Platz gemacht, hatte nur einen Weißgurt. Du kämpfst dann gegen Gelb- und Orangegurte, weil Weißgurte kämpfen eigentlich noch nicht. Ja. So, aber da die Fallschule funktioniert hat und so, haben die gesagt, komm jetzt, das geht um nicht viel, das ist hier nur eine Urkunde und wir haben ein bisschen Spaß. Genau, habe ich mich ausprobiert. Und hatte dann den dritten Platz. Eine Woche später war der nächste Kampf. Ich wurde wieder aufgestellt beim KSCO, Kampfsportclub Ost, war einer der erfolgreichsten Kampfsportclubs damals. Und habe den zweiten Platz gemacht. Und damit habe ich dann auch meine Karriere beendet. Wenn du 4 Wochen Judo machst und gleich im Doppel-K.O.-System, ich weiß nicht, ob dir das was sagt, das heißt, wenn einer 2-mal K.O. war, war er raus. Ja. Das heißt, du hast in dem Fall dann bis Orangegurte gekämpft.
Ja.
Und ich konnte nur einen einzigen Wurf, den Ogoshi. Ich werde den nie vergessen.
Der sagt mir sogar was.
Ja, gibt Ogoshi, Okigoshi und so. Also gibt eine ganze Menge und ich liebe diesen Sport auch bis heute. Aber ich habe es halt wettkampfmäßig nicht mehr gemacht. Bereue es auch ein bisschen. Aber das hatte halt auch was damit zu tun, dass das erste Mal, glaube ich, dass meine Mutter stolz war, war halt durch diesen Sport und das wollte ich ihr irgendwie nicht gönnen. Also so eine Trotzreaktion. War ich erfolgreich und hab das auch sehr schnell wieder beendet. Also du siehst, ich habe viel Sport gemacht, wo ich kurze Erfolge hatte und dann wusste, wann ich gehen muss.
Ja, aber so eine Parallele sehe ich auch zu meinem älteren Sohn. Also letztendlich mit dem bin ich auch zum Purzel-Karate oder Purzel-Jude gegangen. Ich meine letztendlich, die haben sich da bemüht. Ich habe mich auch bemüht. Mein Sohn hatte keinen Bock. Und der hat es jedes Training gezeigt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, gut, die Entscheidung von dir akzeptiere ich. Den Kampf hast du gewonnen. Und dann haben wir halt die Sportart gewechselt. Jetzt mittlerweile spielt er Handball. Ist jetzt ganz fern von Fußball, weil wie gesagt, beim Fußball in die Hand nehmen macht außer der Torwart keiner. Außer vielleicht hier Boateng oder so. Aber das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Und die Karriere, die Kampfsportkarriere ist bei uns jetzt in der Familie nicht so ausgeprägt. Ich habe es dann nochmal mit meinem jüngeren Sohn probiert, kurz vor der Corona-Krise, sagen wir es mal so. Da war das Kampfsportstudio nochmal offen. Ich war mit ihm beim Eltern-Kind-Judo.
Okay.
Die haben dann da Übungen gemacht. Der Trainer war eigentlich ganz nett, sah ein bisschen aus wie der Weihnachtsmann. Aber mein Sohn hat sich hingesetzt, hat gesagt, Papa, ich nicht. Und dann saß ich mit dem und hatte so ein Déjà-vu. Das hatte ich mit meinem älteren Sohn. Jetzt habe ich es mit meinem kleinen Sohn, der ist 4. Das hat nicht funktioniert. Der hat da eine Stunde versucht, den Hampelmann zu machen, also der Trainer. Der hat sich nicht bewegt.
Hat sich nicht motivieren lassen.
Und dann habe ich gesagt, alles klar, verschieben wir vielleicht noch ein paar Jahrgänge. Oder der möchte jetzt auch ganz gern mit Papa hier auf den Fußballplatz gehen. Das werde ich jetzt dieses Wochenende, eventuell nächstes Wochenende umsetzen. Aber zuerst habe ich mir auf ein Blatt geschrieben, in Anführungszeichen, dass ich ihnen mal das Fahrradfahren beibringen möchte.
Okay. Ja. Ja, da hast du auch eine Aufgabe. Also bei mir ist, wie gesagt, Kampfsport war schon immer so mein Ding. Geprägt natürlich von vielen Filmen und dann auch.
Du siehst auch ein bisschen wie ein Kämpfer aus.
Schon lange nicht mehr. bei mir war es halt tatsächlich erst das Judo, dann kam halt Ninjutsu und Kung Fu dazu, das habe ich dann eine Weile gemacht. Ich habe Aikido probiert, habe es nicht verstanden, ich wollte halt Leuten aufs Maul hauen. Ja. Und bei Aikido ist es genau das Gegenteil. Das verstehst du halt als Kind sehr schwierig, wenn du nicht jetzt durch Eltern da rangebracht wirst. Hab dann geboxt, das war für mich ziemlich einfach, gibt 6 Schläge, ja, rechte, linke, gerade, rechter, linke Aufwärtshaken, normaler Haken, fertig. So, das ist jetzt nicht anspruchsvoll. Und dann musst du aus 6 Schlägen irgendwas kombinieren und den Typen umhauen. Das fand ich ganz gut. Hatte den Vorteil mit 1,90 Meter dann später, also ich hab's ja eine Weile betrieben, und 60 Kilo bist du Fliegengewicht, aber ungefähr 8 Köpfe größer als alle anderen.
Ja.
Das heißt, die kommen nicht mal in deine Reichweite.
Ja, ja.
Du boxst die einfach und die kommen nicht ran. Dann hast du halt ein entspanntes Boxerleben. Habe ich dann irgendwann beendet und gegen das Bodybuilding eingetauscht. War vielleicht auch nicht das Schlauste. Und jetzt ist es halt tatsächlich so, dass halt Ninjutsu und Basketball wieder auf dem Plan stehen.
Aber mit dem Bodybuilding hast du ja jetzt sozusagen die Statur bekommen, die du jetzt hast.
Ja, leider.
Würdest du es bereuen, oder?
Ja, ich bereue es total, weil ich wollte zu einer Hochzeit mir einen Anzug kaufen von einer Stange.
Ja.
Wird nichts. Also ich musste alles schneller lassen. Ich habe tatsächlich das Problem, dass ich halt, ich hatte da damals Schultern wie Kinderköpfe, also die waren wirklich groß und rund und der Knochenbau hat sich halt dementsprechend auch verändert und ich habe bis heute Schwierigkeiten, obwohl ich nicht mal mehr ansatzweise so aussehe wie ein Bodybuilder, meinen Arm durch dieses Ärmelloch, weißt du, so dieses, wo der Ärmel ansetzt, durchzukriegen und das ist tatsächlich bei Hemden und Anzüge, ich meine, du kennst es ja, du trägst ja sowas auch öfter oder hast es jahrelang sehr viel getragen, ist es tatsächlich schwierig und wir mussten bei all meinen Hemden, die ich mir hole, trage ich tatsächlich eine 2XL oder 3XL oder 64 und dann muss man die Scheiße taillieren, weil ich, also wirklich, zum Beispiel mein Anzug, der geschneidert wurde, ist eine 62, die auf jeder Seite um 2 Zentimeter verbreitert wurde.
Ja.
Ja. Auch vom Nacken erhöht wurde, weil ich so mittlerweile kaum noch Hals habe. Das ist so Kopf, Körper, so Hals ist da wenig. Der wird nur dicker, wenn ich mich aufrege. Und das Ende vom Lied ist tatsächlich, dass wir den erweitern, also verbreitern mussten und trotzdem noch die Naht auf dem Nacken lag und nicht auf der Schulter. Also es ist sehr schwierig und ich bereue es. Also, ich würde es immer wieder so machen. Ich glaube, ich würde mein ganzes Leben noch mal so machen, wie ich es gemacht habe. Weil ich, also wenn ich das alles jetzt mal abziehe, was da so kacke gelaufen ist, heute der Mensch bin, der ich bin.
Ja.
Aber ich bereue es trotzdem. Ich hätte wirklich vielleicht, ich weiß nur nicht, wo der Weg mich hingeführt hätte. Also wenn ich jetzt nicht wüsste, dass ich mich jetzt mit mir wohlfühle, also hättest du mich, sagen wir mal, vor 6 Jahren gefragt, hätte ich dir gesagt, alles scheiße, ich hätte rechts abbiegen müssen. Heute muss ich dir sagen, sieht's wieder anders aus, 6 Jahre später an mir arbeiten, mit mir kämpfen, mit mir ins Gericht gehen, viele weitere Fehler ausräumen und. Sage ich, ich würde alles wieder so machen, aber vor 6 Jahren hätte ich dir gesagt, ich hätte einfach mit Judo weitermachen sollen, ganz normal Nationalteam irgendwann und in die Richtung weiterlaufen. Oder keine Ahnung, was auch immer.
Ja.
Ist halt schwierig zu sagen. Aber Kampfsport ist halt bis heute mein Ding und also nicht Kampfsport, sondern Kampfkunst. Das ist ein kleiner Unterschied. Ich bin nämlich durch das Ninjutsu nicht der, der die Leute vorwarnen muss. Ich mache eine Kampfsportart, bitte geh von mir weg, sondern ich kann sagen, willst du es wirklich? Okay, ich breche dir die Nick. So, das ist halt wirklich tatsächlich ein Unterschied, weil Ninjutsu-Kämpfer, also auch wenn das die Leute nicht wissen, sind die Ninjas, sind halt die, die, wenn sie in einen Kampf gehen, also das ist jetzt nicht gesagt, dass die gern kämpfen, sondern ganz im Gegenteil, aber wenn das zu der Situation geht, dann
geht's richtig los.
Geht's darum, dass wenn ich kämpfe, geht es um Leben und Tod. Punkt. So, und da gibt es keine Frage. Da gibt es auch nicht, ich schubse den, dass der hinfällt, sondern ich breche den das Bein, dass er mir nicht hinterherläuft. Also da ist auch, ich trete den frontal in die Eier. Also das ist auch nicht dieses, weißt du, so, oh, das kannst du nicht machen, weil das gehört sich nicht, sondern da ist dann tatsächlich, das ist mir egal.
Ja,
da kneif ich und beiß ich wie ein Mädchen, weil am Ende geht es darum, er oder ich.
Ja.
So. Ja. Nun kommt man mit meiner Statur selten in solche Situationen und wenn, dann nur, weil man vielleicht blöd sitzt und die hinterm Baum nicht ganz erkennen.
Ja.
Ne? Aber wenn ich mich dann hinstelle, dann ist das selten so, dass es da Diskussionen gibt. Zumal man ja heute auch gar nicht mehr irgendwie diese Möglichkeiten hat. Man ist halt ein erwachsener, älterer Herr.
Ja.
So, und sein Leben läuft ja anders ab. Aber als 20-Jähriger, wenn ich dann so an der Tür gearbeitet habe oder in so Situationen gehabt, da habt ihr schon öfter mal Backpfeifen.
Also, ja.
Ne? Nun bin ich auch ein Typ, muss ich dir sagen, ich bin ein Typ, wenn ich in eine Disco gehe und ich bin in der Disco im Keller hinter einer Palme, ist trotzdem irgendeiner da, der mich anpöbelt. Wirklich jetzt. Weil eine Frau hat es nie geglaubt, ich gehe egal wohin, heute noch. Und Situation, wir waren in einer Bar, also in einer Kneipe, war trinken, ich will rein bezahlen, stehen 5 Leute am Tresen. Und ich meine, du kennst mich ja nun. Zu dem Zeitpunkt hatte ich noch lange Haare und sah ja jetzt mit Vollbart und Kopf tätowiert und so. Bist du jetzt nicht der freundliche Typ von nebenan. So,
ja,
machen wir uns mal nichts vor. Ich sehe jetzt nicht aus wie Schwiegermutters Liebling. Und ich gehe in die Bar, möchte bezahlen, stelle mich da hin und dann brüllen von rechts an der Bar so 5 Typen rüber, so Bauarbeiter, ja. Und sagen, guck mal, bist eingepennt, war, haben sie dich angemalt? Dann hab ich rübergekickt, ich sag, bist ein Witziger, oder? Und dann sagt er, ja, findest du nicht witzig? Ich sag, siehst du mich lachen oder was, du Fotze? Und der so gleich, ja, was willst du denn? Bla, ging's halt hin und her. Ich sag, du, ich möchte bezahlen und dann gehe ich. Und dann sagt der eine Typ von den 5, ich bin hier der Besitzer und wir können uns hier verhalten, wie wir wollen. Dann bin ich halt rausgegangen und sage, ja, du bist ein ganz großer. Und dann wollte ich halt gerade weggehen und dann kommt der hinterher und fängt an, mir einen Knopf an der Backe zu quatschen. Okay. Wo wirklich jeder, der dabei war, gesagt hat, wie lebensmüde bist du? Also so ein Typ, also dann noch alleine rauszugehen und jetzt mache ich den Typen weiter voll, weil ich gerade denke, ich bin toller. Also,
und deine Frau war mit dabei?
Ja, waren alle dabei. Also das waren ganz viele Leute dabei. Und alle Leute haben auch zu dem Typen gesagt, sag mal, stehen dir die Zähne zu enge. Und es ist auch mittlerweile an einem Punkt, wo meine Leute sagen, irgendwann erwischt es jetzt demnächst jemand, weil das geht halt schon jetzt 3-4 Jahre so, dass immer mal jemand kommt und mich so blöd anmacht. Ja, natürlich sind das jetzt nicht jetzt Leute wie du. Ja, also
nein, aber letztendlich, du hast eine gewisse Aura. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Aber ne, ich überlege nur, wo man diese Parallele zieht. Kennst du den Film Ferdinand der Stier?
Nee, sag mal.
Am Ende ist der Stier auch relativ liebenswürdig. Also ne, klar ist es so, du siehst halt das Äußere, aber du siehst den Charakter dahinter nicht. Aber der Charakter, der kann schon ganz nett sein. Man darf ihm halt nur nicht das rote Tuch zeigen.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Also selbst, also ich sag mal so, jeder, der mich kennt, weiß, ich bin ein entspannter Typ. So, wenn man mich sieht, denkt man, vielleicht ist er nicht so ein entspannter Typ. Und jetzt frage ich mich halt, wie kommt man auf die Idee? Also ich komme nicht auf die Idee, wenn da so ein Typ sitzt, der aussieht wie 20 Jahre Knast oder 100 Jahre Knast. Mhm. Ich komme nicht auf die Idee, ohne Grund den einfachen blöden Spruch zu drücken. Es sei denn, ich möchte wirklich heute wissen. So. Ne, also du gehst doch nicht davon aus, wenn ich jetzt irgendwo hingehe und da sitzt ein Typ, so 1,90 Meter, 120 Kilo, zutätowiert, hat nicht gerade das Grinsen im Gesicht, komme ich doch nicht auf die Idee, da hinzugehen und zu sagen, kickst du so blöde Fotze, so sinngemäß. Da weiß ich doch, okay, der steht jetzt auf und klatscht mich weg. Also muss ich das entweder wollen oder ich muss wirklich alles Stellschrauben irgendwie, müssen nicht ganz funktionieren. Ja. Ne? Und deswegen sage ich ja, also auch meine Frau sagt ja, also es wird irgendwann derjenige kommen und dann wirst du nicht so entspannt weggehen und nur einen Spruch drücken. Also ich habe den Typen ganz nett gefragt, weil er meinte, ja, nachdem halt mehrere Leute ihm gesagt haben, sag mal, stehen dir die Zähne zu eng, meinte der Typ dann so, ja, du musst ja sehen, wir sind halt so, hahaha. Ich sage, cool, dann komme ich morgen mit ein paar Freunden vorbei, ein paar Baseballschläger, da zerlege ich deinen Laden, weil wir sind halt so. Ich sage, was ist denn mit dir los? So, ne? Also ich bin ja dann immer noch vernünftig und appelliere auch so ein bisschen an deren Verstand, aber wie gesagt, ein normaler Mensch kommt nicht auf so eine verrückten Ideen.
Ja, ja. Ja?
Aber jetzt sind wir weit weg. Wir waren ja eigentlich beim Kampfsport und Fußball. Jetzt fährst du jeden Tag auch noch mit Rad auf Arbeit. Also wir halten fest, du stehst früh 5.30 Uhr auf, dann machst du Sport eine Stunde, dann setzt du dich hin, haust dir einen Kaffee ins Gesicht, frühstückst ein bisschen und dann kommst du auf die Idee, jetzt schnapp ich mir noch ein Fahrrad und dann fahr ich nochmal 12 Kilometer auf Arbeit.
Ja, 10 Kilometer sind es.
Entschuldige bitte.
Ja, es ist jetzt nicht so dramatisch, weil du hast halt irgendwie deine Routine, ne? So wie du in Anführungszeichen deinen Tisch präparierst, fahre ich halt Fahrrad, weil letztendlich mit dem Fahrrad bin ich genauso schnell, als wie wenn ich mit dem Auto durch den Verkehr fahre. Und ich bin entspannter, höre mein Handelsblatt Morning Briefing, meinen Podcast, der mich interessiert. Und ja, da kommst du einfach entspannter an. Und ich muss dazu sagen, ich habe den schönsten Fahrradweg, den es überhaupt gibt in Berlin, weil ich fahre immer den Park am Gleisdreieck lang. Von oben bis unten. Und da fährst du nur durch den Park, siehst morgen die Yoga-Leute da den Sonnengruß vortanzen oder wie auch immer. Und dann siehst du ein paar an den Geräten und so. Das macht schon Spaß. Im Winter ist es natürlich ein bisschen doof, weil es dunkel ist und man abends eventuell auch in der Dunkelheit fährt. Und wenn man vergessen hat, seine Lichter aufzuladen, fährt man da ziemlich lange durch den dunklen Park. Das findet meine Frau dann auch nicht so toll. Aber mittlerweile habe ich zwei Lampen, damit immer einer mindestens aufgeladen ist.
Wenn nicht, kaufst du dir Panzertape und ein iPhone.
Ja.
Dann kannst du nämlich die Lampe anmachen. Die leuchtet so hell, dann klebst du die so vor die Brust, weißt du, mit so Panzertape. Wir gehen mal ganz kurz in die Werbung.
Dieser Podcast wird präsentiert von...
Und auch die wird dieses Mal präsentiert vom Edeka-Markt Floh Seligenthal vor den Toren des schönen Thüringer Waldes. Der Edeka-Markt Floh Seligenthal hat 38.000 Produkte auf 1.500 Quadratmeter Fläche. Ja, also du sagst, du gehst durch den, oder du fährst durch den Park und hast dann quasi den schönsten Weg. Das sind ja trotzdem 10 Kilometer. Also ich sag mal, du hast recht, dass man natürlich in Berlin vielleicht mit Fahrrad sogar noch schneller ist als mit einem Auto. Aber was ich auch sagen muss, ist, also ich fahre ja auch mit Fahrrad, so ab und zu. Und ich brauche genau 5 Minuten. Ja. Und es geht mir mächtig auf den Sack. Also ich liebe Fahrradfahren, aber es mich so zu motivieren, ist halt zurzeit echt schwer. Also ich finde das schon krass, wenn man das so durchzieht. Weil ich sag mal, ich kenne halt andere Leute in deinem Berufszweig, die fahren dann halt doch schon gerne Auto und dann auch gerne mal ein schönes Auto.
Ja.
Und du hast halt ein schönes Fahrrad. Also jetzt nicht Fahrrad verteuert jetzt, oder so, aber...
Letztendlich, das ist einfach eine Philosophie. Also klar, man könnte jetzt sagen, oh mein Gott, der ist ein Grüner und will jetzt alle Autofahrer verbieten oder sonst sowas. Nee, ist eigentlich nicht... Also ich habe auch die schrägsten Erlebnisse mit irgendwelchen Fahrradfahrern gehabt, die meinen, mit ihren E-Bikes mich überholen zu müssen. Da kommt dann immer so mein Konkurrenzinstinkt raus und dann versuche ich die auch wieder zu überholen und dann gibt's da lustige Wettrennen auf der Strecke. Problem ist nur, ein E-Bike wird halt nicht so müde wie die eigene Muskelkraft und dann kann man da auch mal gegen den Rentner verlieren. Passiert mir zwar nicht ganz so häufig, aber 2-3 Mal ist es auch schon passiert. Aber gut, dann ist es so. Aber auf der anderen Seite hatte ich auch schon Erlebnisse mit Fahrradfahrern. Da fahre ich Auto. Ja, ich habe tatsächlich ein Auto. Ist auch ein etwas größeres, weil wie gesagt, mit 3 Kindern im Schlepptau und da transportiere ich auch ab und zu mal ein paar mehr Sachen. Ich habe beispielsweise auch ein Stand-Up-Paddling-Board und so und habe da letztens auch meinen Ehering im Schlachtensee verloren.
Also falls ihn jemand findet, den kann man hier abgeben.
Ja.
Wie sah der aus, Gold?
Ja.
Wir sagen nicht zu viel, weil dann kommen die mit allen Goldringen, die sie jetzt finden.
Also. Genau. Da war halt ein Datum und der Name meiner Frau eingraviert und ja, ich mache da meinen Board sauber und dann denke ich nur noch so, der Ring sitzt aber ein bisschen locker. Im nächsten Moment gebe ich meiner Frau das Board und der Ring ist nicht mehr da. Dann habe ich da halt eine halbe Stunde gesucht mit Taucherbrille und was weiß ich, aber der war weg.
Und deine Frau hat den aber nicht entwendet, so Taschenspielertrickmäßig, so zack?
Nee, leider nicht. Die war auch ziemlich betrübt im ersten Moment. Letztendlich, der Vorteil, den wir haben, wir legen ehrlich gesagt nicht so viel Wert auf materielle Dinge, sondern eher auf, wir haben halt andere Werte. Und ja, gut, dann kaufe ich mir irgendwie mal einen neuen oder ich lasse.
Aber ihr seid nicht abergläubig?
Nein.
Okay.
Aber das Lustige ist, du wirst gar nicht glauben, wie viele Leute dir erzählen, wie sie ihren Ehering dann verloren haben. Also ich kenne ganz viele Leute, die gesagt haben, oh ja, das ist mir auch mal passiert und mir ist der Ehering in der Mülltonne verloren gegangen oder wie auch immer.
Okay.
Ja. Ich werde jetzt aber aus Diskretionsgründen nicht sagen, wer das alles war, aber da waren schon ein paar dabei, die sich jetzt angesprochen fühlen.
Okay, okay. Und also du glaubst denen das aber trotzdem, dass das auch so passiert ist, oder ist
ja,
das...
Ja, die okay. sind sehr authentisch.
Ja, dann kann ja auch sein, dass das diese Story ist, so, weißt du, irgendwo liegen lassen und dann du, also mir ist der in der Mülltonne, also das ja. ist dann tatsächlich so.
Ja,
das ist, sollte nicht passieren, aber... ja, muss man gucken, ob man den dann nachgemacht kriegt. Ne?
Ja. Jedenfalls, ich habe halt ein großes Auto, bin da wunderschön Auto gefahren und dann überhole ich da eine Fahrradfahrerin. Und es gibt ja immer irgendwelche Regeln, die kenne ich ja auch teilweise. Und es gibt ja seit neuestens die Regel, man muss 1,5 Meter Abstand halten, um den Fahrradfahrer zu überholen. Aber die Fahrradfahrer verstehen halt nicht, dass man da im Gegenverkehr teilweise ausweichen muss. Und dann fahre ich an der vorbei und muss an der roten Ampel halten und ich habe ein offenes Fenster und höre Musik mit meiner Frau und meinen Kindern hinten auf der Rückbank und dann fängt die mich an da anzumachen, warum ich sie wie auch immer überholt habe, wo ich dann dachte, hoppala, also selbst ich hatte nicht das Gefühl als leidenschaftlicher Fahrradfahrer, dass ich sie da irgendwie in ihren Rechten beschnitten hatte, aber das sind so eine Fahrradfahrer, die war komplett in Rennradmontur und was weiß ich, das sind so welche
überzeugte Radfahrer.
Das sind überzeugte Radfahrer, die fahren aber nur am Samstag oder Sonntag auf der Straße, weil sie es können und nicht im Berufsverkehr. Und wenn ihnen da irgendjemand zu nahe kommt, dann regen die sich auf, dass sie in ihren Rechten eingeschränkt sind. Und so eine Leute...
Ja, also ich kenne das ja auch. Das Problem ist aber immer mit den Radfahrern. Also jedenfalls für mich ist es das Problem, dass zum einen, also diese 1,50 Meter sind richtig, aber soweit ich weiß, wenn ein Radweg ist, an der Straße ist, haben die gar nicht auf der normalen Straße zu fahren. Punkt eins, also da gibt es schon
das
mal...
Das habe ich in dem Moment auch gefragt.
Genau, da hätte ich zum Beispiel gesagt, junge Frau, sie haben recht, aber man rechnet ja vom Radweg aus und da bin ich sogar 2,5 Meter vorbeigefahren. Wenn sie dann halt dazwischen fahren, ist es ja ihr Problem. Da bin ich immer sehr freundlich. Und zum anderen... Wie drücke ich das jetzt nett aus? Wenn die sich daran halten würden, dass sie auch ziemlich rechts fahren, wäre das ja auch manchmal noch möglich. Jetzt ist es ja so, dass die Radfahrer mitten in deiner Spur fahren. Und wenn du dann noch 1,5 Meter rüber sollst, dann bist du nicht mehr im Gegenverkehr, dann bist du auf der anderen Seite auf dem Radweg. Ja. So, und dann wird es halt schwierig. Ne? Und das Gute ist ja, die treten dir dann auch freundlicherweise gegen das Auto, weil sie denken, das dürfen sie. Und du darfst halt auch nichts machen, ne?
Ja, es ist... Also manchmal denkt man so, man ist im falschen Film. Also das ist schon echt
Wie gesagt, ich fahr halt auch Rad, ne? Aber ich wüsste nicht, worüber ich mich da aufregen soll. Aber sollen die mal machen? Sollen sie denken, dass sie im Recht sind?
Der einzige Vorteil, den du wirklich hast als Radfahrer, ist auf der einen Seite hier in Berlin, wenn die Strecken kurz sind, 10 Kilometer würde ich jetzt mal als kurz bezeichnen, bist du fast genauso schnell da und du ersparst dir wirklich... die Parkplatzsuche. Ja. Was heutzutage in Kreuzberg und so weiter los ist mit den Parkplätzen, das ist der Wahnsinn. Also da sucht man ja teilweise länger, als dass man hingefahren ist.
Ja, das stimmt.
Das nervt einfach.
Aber da kann ich dir was empfehlen. Ich glaube ja ans Universum.
Die zweite Spur.
Nein, pass auf, jetzt kommt's. Ich glaube wirklich an das Universum und es gibt auf Netflix gibt es so eine Serie, die heißt The Secret, also ein so ein Dings. Die ist mega schlecht gemacht. Also du denkst so an X-Factor mit mystischen Sachen und wirklich ganz, ganz, ganz grottig gemacht. Es gibt aber ein Buch auch darüber. Und ohne Witz, der Scheiß funktioniert. Du musst dir wünschen, also nicht wünschen, es wäre schön, sondern du musst davon überzeugt sein, dass wenn du irgendwo hinfährst, du einen Parkplatz findest. Und ohne Witz jetzt. Ja. Ich sage mir zum Beispiel, ich komme jetzt hier von Laden, du weißt, die Parkplatzsituation hier ist nicht die beste. Und ich sage, wenn ich heute ankomme, gibt es einen Parkplatz. Punkt.
Ja.
Und es gibt einen Parkplatz. Es ist kein Witz. Es ist so selten, dass ich keinen Parkplatz habe. Es ist schon gruselig.
Ja.
Und dann kriegst du auch wieder einen Parkplatz. Du musst daran glauben.
Ja, ich hatte so ein Ritual mit meinen Kindern. Immer wenn ich dann bei mir in der Wohngegend sozusagen einen Parkplatz gesucht habe, weil da ist es so, ab 18 Uhr fährt man nicht mehr weg.
Warte ganz kurz, du sagst das Ritual mit deinen Kindern. Das heißt aber nicht, dass du dein Kind hingestellt hast, auf Arbeit gefahren bist und das Ritual war, immer wenn du nach Hause kamst, stand dein Kind noch in der Parklücke, weil es freigehalten hat.
Das ist ein schönes Bild. Nein, die saßen mit mir im Auto,
okay.
Aber die mussten dann alle verschwörig durch die Gegend durchgucken und alle immer rufen, Mene, Mene, Zauberpudding. Und dann irgendwann kam ein Parkplatz. Warum der Spruch und wie auch immer, keine Ahnung, war halt so. Und das hat meistens funktioniert. Ja,
das ist ja ähnlich. Wobei die andere Sache, wo ich überlege, du hast 3 Kinder, das heißt, sie können sogar im Schichtsystem abwarten, wenn du weg bist, so jeder 2 Stunden.
Genau. Und dann, jetzt zur Zeit haben sie ja auch Zeit, die Schule ist ja fast so gut wie zu.
Also ja, siehst du, macht ja sogar. Und sie sind an der frischen Luft.
Ja.
Und 1,5 Meter Abstand zu jeder Seite.
Genau.
Mega. Also das auch zählt auch nicht unter Kinderarbeit. Also nee, ne, wenn du den Ball da noch mit reinlegst, dann haben sie auch noch was zum Spielen. Ja, nee, Spaß beiseite. Ja, aber schön. Also 3 Kinder, Radfahrer, Fußball-Fan und Spieler.
Fußball-Fan würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Also ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie die Bundesliga steht. Ich weiß auch teilweise wirklich gar nicht, wer in der Bundesliga spielt. Ich finde es aber total interessant von den wirtschaftlichen Aspekten, weil letztendlich die Bundesliga, die hat so eine Finanzpower. Das sieht man jetzt auch gerade wieder in der Corona-Krise, weil letztendlich 22 Fußballprofis dürfen spielen, aber die Amateure, also wir jetzt beispielsweise, wir dürfen maximal zu 8 trainieren, müssen Abstand von 1,5 Meter halten, inklusive den Trainer, also heißt, es sind nur 7 Leute sozusagen auf dem Platz, die trainieren. Ich hatte gestern Training, dann haben 2 abgesagt, standen wir da zu 5 und dachten, haben uns die Sinnfrage gestellt. Und die Profis, wie gesagt, haben einen Kader von 18 Leuten, dürfen voll Körperkontakt-Sport spielen und ja, ist schon unterhaltsam. Da frage ich mich auf, wo ist da der Unterschied? Aber gut, das ist so gewollt.
Ja, das ist halt, also Es sind halt viele Sachen, die zurzeit für viele Leute nicht ganz einsichtig sind und so. Ich glaube, das ist gerade so ein bisschen auch Brot und Spiele. Und wenn ich ganz ehrlich bin, kannst du es den Leuten auch nicht recht machen.
Nee, ich will damit sagen, ich sehe das nicht negativ. Ich finde das total positiv.
Nein, dass du das so siehst, ich will nur, falls jetzt hier jemand sagt, ja, stimmt, das ist richtig so, denke ich mir halt, guck mal, wenn sie nicht spielen, sagen die Leute, oh, uns wurde Fußball genommen. Jetzt sagen sie, okay, passt auf, für die Leute, damit sie nicht genau, zu Hause versauern, lassen genau, wir sie spielen.
Genau, das meine ich ja damit. Es sind zwar nur 22 Leute auf dem Platz, aber wer da hinter den Kulissen alles mitarbeitet, die Physiotherapeuten, die Ärzte, die Fankulisse dahinter, die TV-Gelder, das ist ein wahnsinniger Wirtschaftsfaktor. Und letztendlich, lass die doch spielen. Und letztendlich das gesundheitliche Risiko.
Ja. Wir tragen die halt für sich, wa? Und ja. Ich sag mal, wenn ein paar Profis wegsterben, Platz für neue. Also muss man, ja, das ist halt so, ne? Die müssen ja auch nicht spielen. Die können ja auch selber sagen, das Risiko will ich nicht tragen. Aber was ich halt meine, ist einfach, es gibt da draußen Menschen, die erst sagen, ich will meinen Fußball zurück, ja. Und heute sagen sie, die dürfen spielen, wir nicht. Und was soll denn das da? Also sich die Sinnfrage stellen, wo ich dann denke, euch kann man das sowieso nicht recht machen. Ich denke, der Staat sagt, okay, lass sie spielen, damit die Leute so ein bisschen entspannen. Aber was doch immer du machst, ist immer richtig oder falsch. Und wir werden sehen, was das noch mit sich bringt.
Was ich da an dem Aspekt halt schön finde, ist halt, die haben die Wahl. Die Spieler haben die Wahl. Die können spielen oder sie können es halt lassen. Wenn du hier, wenn der Berliner Senat sagt, tätowiert wird nicht, dann ist es so. Und da hast du keine Wahl mehr. Das ist halt so, immer so, ich bin immer so der Fan davon, Leute einfach selber ihre Entscheidung zu treffen. Sie wissen, da, treffen zu lassen und sie wissen dann um die Konsequenzen.
Ja, also ja, das Problem ist, da sehe ich das schon wieder anders. Also da muss ich dir sagen, wenn der Staat sagt, nicht tätowieren, dann sollte man das machen. Einfach aus dem Grund, weil es nicht um mich und Menschen geht. Nur als Beispiel, es gibt genug Idioten, die in Mallorca feiern und saufen und laut sind und die Anwohner dort penetrieren und sich benehmen wie eine offene Hose und peinlich sind für Deutschland. Sind aber die gleichen Leute, die sich aufregen, wenn ein spanischer Besucher in Deutschland sich benimmt wie sonst was, säuft und hier in die Ecke bricht und sagen, guck dir die mal an, die sind. Ja. Das Problem ist nicht, dass ich zum Beispiel, also in einem Studio brauchst sich kein Mensch Sorgen machen, dass ihm was passiert. Wir haben eine DIN-Norm, wir haben einen Hygienestatus, ähnlich wie im Krankenhaus. Ja, wir halten uns an alles. Das ist nicht das Problem. Und eine Maske tragen ist kein Problem. Das Problem ist, dass hier irgendjemand reinkommt, der einen Scheiß auf sein eigenes Leben gibt, weil er vielleicht daran nicht glaubt oder so. Und mit dieser Situation andere Menschen gefährdet. Ja. Und deswegen finde ich zum Beispiel das nicht schlimm, wenn der Staat sagt, schließen. Er wird halt geschlossen, weil es nicht um mich geht. Und es geht auch nicht um die zwei Leute, die vernünftig sind, sondern es geht genau um die Leute, vor denen ich mich schützen muss, die einen Kack drauf geben.
Ja, und da muss man auf jeden Fall diese Aufklärung schaffen und die Leute, die den Warnschuss noch nicht gehört haben.
Kannst du nicht aufklären. Kannst du nicht, die sind so dämlich. Ich habe das letzte Woche mit dem Schenner ja besprochen, mit dem Schenner. Wirklich, er hat jetzt auch bei Instagram, guck dir das Video an, was er jetzt wieder gemacht hat bei Instagram. Du fasst dir wirklich vor dir Sicht. Also du musst dir vorstellen, die haben, diese ganzen Aluhutträger haben halt gesagt, was so alles passieren soll. Ja, also bis zur Zwangsimpfung und Zwangschippung haben sie ja gesagt, das wird kommen, jetzt ist es nicht gekommen und jetzt musst du dich festhalten. Jetzt stellen die sich hin und sagen, sie haben das System gestürzt, das kam nicht. Also Bill Gates hat entschieden, weil 1000 Leute gesagt haben, das lassen wir uns nicht gefallen. Also die glauben an diesen Schwachsinn.
Ja klar, diese Selbstwahrnehmung musst du auch erstmal schaffen. Aber auf der anderen
Seite. Ja, aber die kriegst du nicht umgedreht. Du kannst dir nicht erklären, das ist wirklich was. Die begreifen nicht, dass täglich 800 Leute in New York gestorben sind. Und die sagen, also dort waren Massengräber ausgehoben. Wir haben ja Bekannte in New York. Die sagen, das ist gefaked.
Ja gut, da so. Musst du aber die Leute, in Anführungszeichen, du kannst diese Wahrheit aber auch umdrehen und sagen, das machen jetzt zurzeit die Politiker und die sagen, guck mal, wir haben so wenig Infektionen, weil die Maßnahmen, die wir ergriffen haben, haben ja gewirkt.
Ja.
Aber den Gegenbeweis kannst du ja gar nicht
antreten. Na doch, den kannst du antreten, wenn du alleine nach Österreich guckst. Ein Virus stoppt doch nicht an der Grenze. Also was Virologie betrifft und Bakterien haben wir, also nicht das Wissen, was ein Virologe hat, aber im Tattoo-Bereich kriegst du schon ein Grundbasic mit, um zu verstehen, wie ein Virus funktioniert. Und in Österreich war schlimm, in Italien war noch schlimmer. So. Und bei uns war halt nicht mehr so schlimm, weil wir auch noch rechtzeitig gesittet reagiert haben.
Da gebe ich dir ja im Grundsatz auch recht. Das Problem ist, du hast extreme Maßnahmen getätigt, die eventuell auch milder hätte gehen sollen. Das ist letztendlich, dass die Veranstaltungshäuser und geschlossene Räumlichkeiten und da Veranstaltungen von mehr als 20 oder 100 Personen untersagt worden, das sehe ich grundsätzlich auch so. Aber die komplette Wirtschaft runterzufahren, ja, da entspricht jetzt sozusagen mein Steuerberaterherz,
ja,
finde ich übertrieben. Weil du hast jetzt zwar in Anführungszeichen die gesundheitlichen Probleme gelöst oder hast Lösungen sozusagen dafür gefunden, aber auf der anderen Seite hast du ganz starke wirtschaftliche Probleme gebracht, wie beispielsweise Kurzarbeit, 10 Millionen Kurzarbeiter. Das ist auch nur versteckte Arbeitslosigkeit.
Also du hast ja vom wirtschaftlichen Punkt total recht. Aber jetzt stelle ich die Frage, wenn in Amerika täglich 800 Leute sterben, allein in New York,
ja,
wenn in Italien so und so viele Leute da irgendwo liegen, in Spanien und. Und die waren, diese Härten, also Länder wie Spanien und so waren härter als wir.
Ja.
Da durften die Leute nicht mal mehr auf die Straße. So, ja, wir durften rausgehen, wir durften einkaufen, wir durften alles Mögliche machen. Wenn die Wirtschaft nicht runtergefahren wäre und noch mehr Leute hier gestorben wären, was würden die Leute dann heute erzählen? Dann würden sie genauso wenig Wirtschaft haben, weil Leute auch wegsterben, und dann würden sie sich sogar noch aufregen, dass nichts gemacht wurde. Also man muss dann auch irgendwann...
Ja, klar, aber du führst Beispiele an mit Italien und mit der USA. Italien und die USA haben ganz andere Gesundheitssysteme als,
genau,
wir hier in Deutschland.
Genau.
Und das liegt daran, dass beispielsweise in Italien, in Bergamo, vor diesem Corona-Sachverhalt auch schon vorher das Gesundheitssystem
marode
war.
Und natürlich.
Die haben halt keine Hausärzte. Die gehen direkt ins Krankenhaus und die holen sich da direkt multiresistente Keime. Die sterben mit Corona. Höchstwahrscheinlich auch an Corona teilweise.
Du hast ja recht, aber das Problem ist, bis zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Maßnahmen getroffen haben, wusste hier auch gar keiner, was Corona ist. Jetzt weiß man ein bisschen was.
Ja.
Und jetzt kommen alle mit ihren schlauen Sprüchen. Aber als der Staat angefangen hat, haben die auch noch im Dunkeln getappt. Also diese Maßnahmen, die getroffen wurden, waren ja Maßnahmen zur Prävention, weil keiner wusste, woran er ist. Und heute dann halt zu sagen, das ist ja das Witzige, heute stellen sich alle hin und sagen, ja, jetzt wissen wir ja, was die Resultate sind. Also als allererstes für mich, in Berlin hatten wir ein ziemlich freies Leben, so,
naja,
im Vergleich zu Bayern.
Es gibt ja dieses Beispiel mit irgendwie dieser Disco-Kater Blau oder so, wo so ein Infektionsherd war mit Corona, und letztendlich da ist es auch klar, dass die sich da alle angesteckt haben. Wenn du 48 Stunden Party machst in einem schlecht belüfteten Raum,
ja,
sorry. Also da,
aber was ich halt grundsätzlich meine, ist, in Berlin hatten wir ein entspannteres Leben. Wir konnten rausgehen, wir konnten einkaufen, war halt gut. In Bayern war es ein bisschen anders. Da hat aber auch Bundesverfassungsgericht gleich eingegriffen, hat gesagt, Leute, jetzt das dürft ihr so nicht.
Und das liegt sicherlich nicht an den Aluhüten, sondern das ist einfach nur, weil...
Weil das Bundesverfassungsgericht arbeitet, so wie es arbeitet. Ja? Ja. Das befasst sich damit so. Und was ich aber meine ist, am Ende kriegen wir diese Sache auch wieder hin, also auch diese wirtschaftliche Sache. Und mir ist es doch lieber, dass ich eine Zeit lang wenig verdiene, bis gar nichts. Der Staat hat mir auch sofort geholfen, also ich muss doch da nicht viel für tun, dass er mir hilft.
Ja.
Am Ende ist mir doch aber wichtig, dass ich jetzt gesund aus der Sache rauskomme und wieder anfangen kann. Besser, als wenn Leute in meinem Umfeld gestorben wären und ich dann irgendwelche Vorwürfe mache. Und weißt du, also natürlich können wir im Nachhinein alles ausdiskutieren über alle Situationen, die passiert sind. Aber in der Situation richtig zu reagieren, das ist ja das Wichtige. Und natürlich haben wir ein besseres Gesundheitssystem und natürlich haben wir viele Sachen, die andere nicht haben, weshalb wir auch mit einem blauen Auge davongekommen sind. Aber ich bleibe dabei, und wie gesagt, also ich akzeptiere jede andere Meinung, aber für mich ist es einfach nicht mehr das wichtige Thema, darüber zu diskutieren, was der Staat falsch gemacht hat, sondern, also nicht jetzt mit dir, sondern allgemein so, dieses, was man so im Internet sieht, und auch nicht mehr hören so, und wir haben hier was verändert. Nein, der Staat hat, finde ich, ganz gut gearbeitet. So, sie wussten selber nicht, was zu machen. Sie wollten was anders machen, als die anderen gemacht haben. Wenn wir uns unsere direkten Nachbarn angucken, Frankreich, Österreich und, was dort alles passiert ist, was wir nicht mal auf der Agenda haben, finde ich, es lief eigentlich mit einem blauen Auge. Wirtschaft ist runtergefahren, okay, aber, und das ist auch so eine Sache, die ich gerade sehe, wenn es wieder richtig losgeht, wird die Wirtschaft auch gut explodieren. Also ich sehe ja zum Beispiel Vorteile jetzt gerade in den Restaurants. Also die Restaurants sind teurer geworden. Ja, also ich war ja letztens essen, das ist teurer geworden, Also nicht jetzt exponentiell teuer, aber es sind halt so ein paar Euro draufgeschlagen worden, die man aber gerne bezahlt, weil einem ja klar ist, okay, jetzt hat das Restaurant nur noch die Hälfte der Kunden, weil wir müssen ja Abstand wahren. Man geht aber gerne wieder essen, also vielleicht auch mehr. Ja,
man genießt die neue Freiheit.
Weil genau, man genießt das.
Man merkt halt, was einem gefehlt hat. Also diese ganzen sozialen Kontakte fehlen einem einfach. Mhm. Und man muss halt auch irgendwie mal wieder unter die Leute kommen. Und letztendlich, das macht man, indem man in Restaurants geht. Das geht man, indem man Veranstaltungen macht. Aber wenn ich mir überlege, hier Eventim beispielsweise, einer der größten Veranstalter.
Ich weiß, also
das ist Wahnsinn.
Das ist jetzt aus deinem Herzen ist das jetzt das. Ich sag dir jetzt aus einem Menschen, der mit Gastronomie halt ein bisschen zu tun hat, mit Gastronomen. Die Leute werden jetzt geschätzt, die werden anders behandelt. Es gibt ein paar mehr Trinkgelder. Die Leute wissen jetzt, oh, das ist ein wichtiger, geiler Job. Man sagt öfter mal, ey, vielen Dank an die Küche, war sehr lecker. Alle Sachen, die man vergessen hat, passieren jetzt wieder. Die Kassiererin an der Kasse wird ein bisschen anders wahrgenommen. Die Pfleger werden anders wahrgenommen von den Leuten. Ich beobachte es ja wirklich, wenn ich draußen bin. Und ich höre das auch. Und ich habe auch das Gefühl, also ich war jetzt gerade essen, eritreisch essen, das war sehr lecker und die Leute dort drin haben sich die Zeit auch genommen, mit dir zu reden, weil sie die Zeit hatten, weil sie nicht rennen mussten für Billigpreise, sondern es waren nicht viel mehr Kunden da, sie haben einen angemessenen Preis, der ein bisschen erhöht wurde und sie hatten halt dadurch auch die Zeit zu reden, also es ist sogar meiner Meinung nach so eine neu gewonnene Luxus, weißt du?
Die Gastronomen, die ich sehe beispielsweise, die straucheln noch ganz schön. Und insbesondere die Veranstaltungshäuser. Also das ist schon echt
heftig. Ich weiß, dass sie straucheln. Aber wie gesagt, diese Wahrnehmung der Leute und das Wahrnehmen der Kunden, die Wertschätzung von beiden Seiten, auch dem Kunden wieder wertzuschätzen.
Alle sind halt so in dieser Startposition und warten, wann geht's wirklich wieder richtig los. Und das ist so die Frage. Und da muss man sich dann auch die Frage gefallen lassen, ja, wann ist denn der richtige Zeitpunkt?
Ja, das, was ich einfach jetzt gerade sehe, ist für mich, dass die Wertschätzung auch vom Gastronom an den Kunden da ist. Also nicht mehr, ich kenne ja, wie gesagt, Gastronomen, die so sagen, ja, ist mir scheißegal, da kommen ja sowieso 150 neue Leute so, ne? Oder sind ja Touris in der Touri-Gegend, da muss die Pizza nicht so schmecken, morgen kommt ein neuer Reisebus. Also bist du jetzt schon so angewiesen, wenn du die Preise erhöhen musst, damit du leben kannst, auch mit den Leuten anders umzugehen. Im Gegenzug schätzen die Leute dich aber auch wieder anders. Also da passiert schon ein bisschen zwischenmenschlich mehr und ich hoffe natürlich, dass das noch weiter so geht. Ja, wie du sagst, wann geht's wieder richtig los? Wir haben natürlich auch Einbußen ohne Ende. Unsere Kunden sind jetzt nicht die Kunden, die jetzt sagen, oh, ich bin auf Kurzarbeit, aber ein Tattoo muss unbedingt sein. Ne, das ist natürlich auch ein Thema. Oder die Conventions, die ausfallen, wo wir die Conventions schon zum Teil bezahlt haben und wir wissen nicht, wann es weitergeht oder wie.
Ich habe auch die Präsenzfortbildungen.
Ja.
Also letztendlich auch die ganzen Fortbildungen, die weggebrochen sind, in Anführungszeichen.
Ja,
also
das
jetzt
ist
nicht nur in der Tattoo-Szene, sondern beispielsweise, wir haben auch Steuerberaterfortbildung, ja, gibt es wirklich. Und dann treffen sich da 50 Steuerberater in engstem Raum, in Anführungszeichen. Ist alles abgesagt worden.
Ja, aber ihr könntet ja vielleicht online.
Ja, aber also letztendlich so dieser zwischenmenschliche Kontakt und mit Kollegen gewisse Probleme auszudiskutieren. Das ist mehr wert, weil die teilweise auch andere Ideen haben, als
durchliest. Ich weiß, was du meinst und das wird auch wieder kommen. Also ganz ehrlich, für mich ist das so, die Situation ist, wie sie ist. Und ja, ich sag dir ganz ehrlich, wäre hier eine Bombe gelandet, würde Kinder diese Fragen stellen, so sage ich immer wieder. Wenn hier plötzlich ein Krieg losbricht, stellen wir uns alle diese Fragen nicht, weil wir existenziell auch andere Sachen haben. Und
das liegt aber auch teilweise so ein bisschen, also wer sich hinterfragen muss, ist auf jeden Fall die Medienlandschaft, die in Anführungszeichen da teilweise heute das schreibt, morgen das. Dann gibt's Virologen, die auf der einen Seite heute das erzählen, morgen was anderes. Das finde ich, diese ganze Berichterstattung, die ist sehr dynamisch. Also du kannst heute lesen und morgen ist es schon wieder veraltet. Also diese Informationsflut, die einen am Anfang überrollt hat, da bist du ja wahnsinnig geworden.
Ja.
Also ich habe dann irgendwann gesagt, alles klar, ich gucke mir keine Aktienkurse mehr an, alles klar, ich gucke keine Tagesschau mehr, ich gucke mir keine Fallzahl mehr an.
Ja, deswegen lese ich immer nur die Zeit.
Ja.
Und Designated Visitor, Netflix, guck dir das an, da ist genau dieses Thema, dann gehen die Medien auch in private Bereiche von den Präsidenten dort in der Serie, selbe Prinzip, ganz ekelhafte, abscheuliche Sachen machen die nur, um eine Schlagzeile zu kriegen. Kann man nicht mehr ernst nehmen. Ja. Aber wie gesagt, wir werden sehen, wie es an der Stelle weitergeht. Ich denke, da werden wir uns auch noch mal unterhalten.
Ja.
Wir sind nämlich jetzt auch wieder über eine Stunde und es hat mega Spaß gemacht. Wir versorgen jetzt noch Tattoo. Genau. Und ich danke euch allen dafür, dass ihr wieder mal zugehört habt. Nächste Woche habe ich dann als Gast den Nico, denn wir müssen euch was ganz Geiles erzählen. Und nach dem Nico habe ich einen wahnsinnig krassen Regisseur. Ihr könnt gespannt sein. Es gibt einen neuen Film demnächst. Und ich wurde angefragt, ob wir einen Podcast machen. Ich bin ein bisschen stolz. Bis dann, Nachbarn.